Flamm Rouge, der rote Teufelslappen ist passiert und jetzt beginnen die Attacken.
So, liebe Gemeinde, der Teufelslappen ist wieder da. Wir können ja schon sagen, Stunden vor Beginn der nächsten Tour de France wieder an der alten Position im Jahr, nämlich im Frühsommer mit allem, was dazugehört. Und wir sind zwar noch ein bisschen müde nach dem Spiel gestern, Sebastian, wenn ich so dir und mir tief in die Augen schaue. Ja, dafür haben wir aber einen ganz besonderen Gast und da freuen wir uns sehr drüber, nämlich den sportlichen Leiter des Development Team von Jumbo Visma, Robert Wagner. Ich hoffe, ich habe zumindest die fetten Letter auf der Visitenkarte richtig wiedergegeben.
Absolut fantastisch. Hallo erstmal. Danke, dass ich hier sein darf und viel Spaß beim Zuhören. Ne?
Ja, das werden wir ja hoffentlich haben. Wir haben im ganz kurzen Vorgeplänkel schon geklärt. Robert, du warst gar nicht so lange her noch aktiv als Profi unterwegs. 2017, sehr kurze Spanne eigentlich bis zu deiner Position jetzt, muss man sagen. Ja, also die Karriere nach der Radsportkarriere, ja doch auch sehr steil. 2017, besondere Tour, Grand Départ Düsseldorf, erinnern wir uns alle noch. Allerdings auch ein ganz schlimmes Wetter zum Grand Départ, wenn ich das richtig erinnere, ja, wo doch der ein oder andere mit dem Regen in den Kurven in Düsseldorf ein bisschen Probleme hatte, wenn ich das noch weiß.
Naja, absolut richtig. Ne? Man hatte die Hoffnung, dass es doch irgendwo trocken bleibt und damals schon im Prolog, das hat geschüttet und gegossen. Man erinnere sich an die vielen Stürze damals im Prolog und dann die erste Etappe von Düsseldorf nach Lüttich. Das Wetter, das hat ungefähr gehalten, ich kann mich daran erinnern, bis Mönchengladbach. Und Mönchengladbach mit der ersten Sprintwertung, da fing es an zu gießen und zu schütten. Und das hat eigentlich fast bis Lüttich nicht mehr aufgehört.
Aber war ja für dich, auch das haben wir im Vorgespräch schon ganz kurz thematisiert, eine ganz besondere Etappe, weil es praktisch mitten durch deine Heimat ging, also deine Wahlheimat.
Ganz genau. Richtig, die erste Etappe, wie schon angesprochen, von Düsseldorf nach Lüttich ging über Kelmis, da wo ich seit 2009 zu Hause bin, meine Wahlheimat. Und Kelmis liegt halt wirklich nur 5 Kilometer hinter der Aachener Grenze. Also wir sind von München-Gladbach dann via Jülich nach Aachen rein und dann über den Preußberg nach Kelmis. Und ungefähr, ich schätze so 50 Meter Luftlinie von meinem Haus. Dort sind wir vorbeigefahren. War natürlich absolut fantastisch, weil die Nachbarn auch auf der Straße standen. Bei typisch belgischem Wetter, wie schon angesprochen, ne, es war wirklich viel Wind, war Regen und aber trotzdem, nichtsdestotrotz war es ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
An der Stelle fragt sich natürlich, wie viel Geld musstest du ausgeben, dass die so nah an deinem Haus vorbeigefahren sind?
Das haben die zum Glück freiwillig gemacht, ja. Das haben die, ich hab echt selber gestaunt. Die Straße war sogar bemalt, es hingen Schilder, einige Nachbarn haben sich so ein paar Transparente angeschafft oder gemalt. Also war wirklich Wahnsinn, was da an der Straße los war. Ne?
Wie sehr spezieller das, Moment, ja. So überhaupt, also ich meine, du warst deutscher Meister, du hast Erfolge gehabt. Ist Tour de France trotzdem einfach auch für einen Fahrer selber so das Größte, die Teilnahme an der Tour de France, so in der Karriere? Oder wie würdest du das beschreiben? Auch so emotional, sage ich mal.
Ja, doch, definitiv. Also das muss ich schon sagen. Also zumindest, wenn ich da jetzt für mich spreche, definitiv, die Tour ist das Größte. Ne? Damit, ich denke, wächst doch irgendwo jeder auf, ne, der so ein bisschen Radsport macht. Es geht ja eigentlich schon los, wenn du als Profi, ich sag mal, zum Friseur gehst und man kommt irgendwo ins Gespräch und du sagst, ja, ich bin Radprofi. Wenn du dann sagst, du bist mal die Vuelta gefahren oder den Giro, ne, dann ist eigentlich 9 von 10 Mal, habe ich nie von gehört, aber die Tour de France kennt jeder. Also das macht es schon so zum größten Highlight und für mich definitiv auch, ja. Klar, ich kann mich daran erinnern, meine erste Tour 2016, als wir dann wirklich nach den 3 Wochen auf die Champs-Élysées eingebogen sind. Und Simon Geschke sagte noch zu mir, er hatte zu dem Zeitpunkt schon einige Tour de France in den Beinen. Er sagte zu mir dann auf der letzten Etappe, das wird gleich Wahnsinn. Sagt er, das wird so mega, wenn du die Champs-Élysées einbiegst. Und so war das auch. Ne? Ich muss ehrlich sagen, ich hatte echt Tränen in den Augen, weil dann kommt so ein bisschen alles zusammen. Ja, du kennst es eigentlich nur vom Fernsehen und auf einmal bist du dann selbst dabei und ja, das war mega, das war sehr, sehr schön.
Geil, da krieg ich gleich ein bisschen Gänsehaut direkt.
Ich ne? auch.
Und Lust direkt wieder hinzufahren, ne? Das ist ja auch klar. Ja, wo wir bei der Tour de France sind, ist natürlich eine etwas ketzerische Frage. 164. bei deiner Tour 2017, also bei der abschließenden Tour. Findet da wirklich dieser Kampf um den letzten Platz statt oder ist das ein Märchen?
Ich weiß, also bei mir jetzt definitiv nicht. Letzter wollte ich jetzt auch nicht sein. Da muss ich auch, wenn es die Tour ist und eigentlich so der letzte Platz, der kriegt dann einen Haufen Aufmerksamkeit. Ne? Ich glaube aber, Roger Kluger macht sich da einen Sport draus. ich glaube, Roger, wenn der irgendwo in der Nähe ist, der möchte schon irgendwo dann Latin Rouge sein. Ja, aber für mich damals nicht, muss ich ehrlich sagen. Nee.
Ja, ich habe es natürlich nochmal nachgeguckt. Ich habe es logischerweise auch nicht parat gehabt. Luke Rowe war tatsächlich letzter. Der war aber noch, also der war 10 Minuten langsamer als du. Das sind ja Welten.
Das sind ja Welten, na klar. Ja. Ich weiß gar nicht, aber unter den Top 5 war ich bestimmt gewesen, oder?
Ja, tatsächlich war das so. Ich glaube, der war 168. Du warst 164. Und hinter dir war Rüdiger Selig. Das waren allerdings nur ein paar Sekunden, die auseinander wart. Wie ist dann der Kontakt zu den anderen deutschen Fahrern während so einer Tour de France, weil das ja sich doch in seinem Team abspielt, sehr viel eben, was ja um die Tour herum passiert, die spezifische Aufgabenverteilung, natürlich auch der ganze Tagesablauf, aber mein Gott, man hat ja dann doch 5-6 Rennstunden gemeinsam, ne?
Ja, gut, das kommt immer drauf an, das kommt immer auf die jeweilige Etappe natürlich drauf an, ne? Und jetzt mit so einem Rüdiger Selig habe ich mit Sicherheit mehr Kontakt gehabt als mit einem Simon Geschke, der mir ganz einfach am Berg Minuten beziehungsweise Stunden voraus ist, dann wenn man das so hochrechnet. Und ansonsten, man hat schon Kontakt. Sowieso dann auch, man hat dann Leidensgenossen im Gruppetto, ne, wenn ich mich daran erinnere, so, damals auch mit Bernie Eisel oder André Greipel oder Marcel Sieberg. Die sind dann irgendwo zumindest berghoch in meiner Kategorie und die sieht man dann schon mal öfter als, wie schon angesprochen, in Simon Geschke oder eben einem bergfesteren Fahrer. Ne? Die sieht man dann am Start, tauscht sich kurz aus und dann war's das.
Also ehrlich gesagt, redet ihr mir gerade ein bisschen zu negativ über deine Leistung, Robert.
Überhaupt nicht.
Wir sollten schon mal rausstellen, dass du super Helferdienste da auch geleistet hast und ja auch im Sprint ein unverheimlich wertvoller Anfahrer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und Gronewegen hat ja sozusagen auch dank oder mit dir dann am Schluss auf eine Champs-Élysées gewonnen, oder?
Das war die letzte Etappe dann 2017 und ich möchte nicht sagen, dass das ein Bilderbuch-Leadout war, so wie man so schön sagt, ne? Also bis auf die Champs-Élysées drauf. Wir waren damals, glaube ich, noch zu fünft, wenn ich mich daran erinnern kann. Der Paul Martens war noch dabei, Tom Leser, Primoz Roglic und einen habe ich jetzt vergessen. Wir haben das Ding irgendwie zu fünf geschaukelt und dann ging es einfach darum, den Dylan irgendwie in der bestmöglichen Position auf die Champs-Élysées zu schieben und das war für mich dann irgendwie, mein Limit war dann bei 500 Meter vorm Ziel erreicht, also von daher war das, wie gesagt, nicht ein Bilderbuch-Leadout, aber der hatte die richtige Position, hatte vor allen Dingen an dem Tag die richtigen Beine, ne? Das muss ich auch ehrlich sagen, das hat man schon irgendwo auch in der letzten Woche gefühlt, selbst beim Abschlusszeitfahren damals ich glaube, es war in Marseille, Ich glaube, es war Marseille.
In dem schönen Stadion kam man da rein.
Genau, und da war irgendwie schon so ein, wir waren Zimmergenossen, in dieser Tour. Und wir haben irgendwie schon gefühlt, ich sage, du bist doch nicht am Limit. Und er sagt auch so, nee, ich fühle mich super gut. Und irgendwie hatten wir schon irgendwie so ein leichtes Vorgefühl, ey, das könnte doch tatsächlich passen morgen, also am letzten Tag der auf dem Champs-Élysées. Und da passt das so schön, manchmal während Träume wahr, und das ist dann echt wahr geworden. Ne? Also das war sein Highlight und irgendwo auch, wenn man mich fragt, was war dein Karriere-Highlight, dann möchte ich das eigentlich nennen. Ja.
Cool. Und es ist ja sowieso für jeden, der den Traum hat, Berufsradrennfahrer zu werden, dann die Krönung, haben wir schon gesagt, die Tour de France. Schilder mal, wie das dann so ist, wenn die Mannschaft zusammengestellt wird. Wir hatten ja jetzt gerade ja die Phase für die jetzige Ausgabe der Tour de France. Auch heftige Diskussionen, gerade bei Boa, Hansgrohe ja, um Ackermann und so weiter. Mhm. Wie ist das, wenn so eine Mannschaft zusammengestellt wird? Ich meine, man hat ja bei Vertragsabschluss schon eine Idee, was passiert da eigentlich in der Mannschaft, wie könnte ich da reinpassen und was passiert dann tatsächlich in der Vorbereitung zu einer Grand Tour, dass gesagt wird, okay, du fährst die Tour, du fährst Vuelta und du fährst dann doch die Klassiker?
Es ist natürlich ganz klar, in jedem Team werden natürlich am Anfang des Jahres irgendwo die Ziele gesteckt, ne? Und in unserem Fall war das damals dass wir eine Chance gesehen haben in den Sprints halt mit Dylan Groenewegen und irgendwo mit Primoz Roglic probieren wollten, auf Etappenjagd zu gehen. Ja, das war so damals die Ziele, Robert Gesing eventuell eine Rolle im Gesamtklassement und so sind wir damals in den Winter reingegangen. Ja, also bei der Teamzusammenstellung. Und da ich damals einer der Leute für Dylan war, für den Sprintzug durfte ich mir auf jeden Fall berechtigte Hoffnung machen. Und na klar, dann schaut man über die Saison, wie läuft das Ganze etc. Leistungsdaten, ist man fit genug, ne? Um dann letztendlich den Sprung ins Tourteam zu schaffen. Also ganz klar, welche Ziele verfolgt das Team und dann sieht man im Laufe des Jahres, ob diese auch noch realistisch sind oder ob da noch mal umgestellt werden muss, ne?
So wie jetzt bei Bora. Und das war ja schon für alle ein bisschen überraschend, weil Ralf Denk ja wirklich, ich glaube, seit letztem Jahr schon versprochen hatte, also zumindest klang es immer so, dass man dabei ist. Ja. Und jetzt ist ja kurzfristig rausgefallen. Das ist ja eigentlich genau die Situation, die du wahrscheinlich ansprichst, wie auch vor dem Hintergrund, wie du gerade beschrieben hast, dass man das Tour de France-Teilnahme so das größte Highlight ist. Kannst du dir vorstellen, wie das dem jetzt geht? Oder hast du vielleicht sogar Kontakt?
Nein, ich weiß natürlich nicht ganz genau. Ich bin nicht im Team Bora irgendwie aktiv oder so. Also von daher weiß ich natürlich irgendwie nicht, was ist da gesprochen worden. Das ist natürlich immer eine Sache. Wenn es jemandem versprochen wird, dann und letztendlich wird das dann nicht gehalten, ist das bitter. In dem Falle, wie gesagt, weiß ich da keine Details. Das ist auch okay. Und klar ist das sowieso bitter, ne? Wenn man sich auf die Tour Hoffnung macht und man wird nicht aufgestellt. Bei der aktuellen Fußball-EM, da sind sicherlich noch einige andere Deutsche, die sich Hoffnung gemacht haben, dass sie aufgestellt werden. Aber ja, Joachim Löw kann es auch nicht jedem recht machen. Ne? Und das sind dann immer Nachrichten, die man überbringen muss, die machen dann keinen Spaß.
Na, wir hatten ja jetzt auch die Entscheidung nicht für, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt gegen, aber John Degenkolb war ja auch so eine Geschichte. Ja, im letzten Jahr super unglücklich durch die Stürze in Nizza aus dem Rennen genommen, ja praktisch durch diese Verletzung. Jetzt wieder nicht dabei. Ich habe nur ein kurzes Interview mit ihm gesehen. Das knickt den natürlich maximal. Ja, wenn du im Herbst deiner Karriere bist und weißt, du hast nicht mehr so viele Chancen, selbst wenn, dann, du hast das selber gesagt, die Vuelta da auf dich wartet. Natürlich in Spanien auch ein großes Ding, auch ein Weltereignis, aber doch eben auch anders als die Tour. Ja? Du bist jetzt selber sportlicher Leiter, musst jetzt wahrscheinlich auch solche Nachrichten überbringen. Ja? Wo guckst du dir da Sachen ab? Wie gehst du mit deinen Leuten um?
Na gut, wie du schon eingangs gesagt hast, ich bin sportlicher Leiter oder einer der Coaches im Development Team. Von dem her sind die Entscheidungen schon auch teilweise hart, aber auf einem ganz anderen Level. Ne? Ich entscheide nicht übers Tourteam. Ja, natürlich, es geht natürlich um Team, im Teamdynamik. Wie stellst du das Team zusammen, genau Ziele, wer passt da rein und dann natürlich die aktuelle Form. Ne? Es macht natürlich auch keinen Sinn, wenn du einen Fahrer mitnimmst, den hast du auf dem Zettel, der aus irgendwelchen Gründen nicht in Form ist, wo man sich fragt, macht das Sinn, den mitzunehmen? Ne? Und wie ich schon gesagt habe, wenn du dann eine Entscheidung oder jemanden enttäuschen musst, der sich doch irgendwo Hoffnung macht, dann ist das nicht schön.
Und dann hast du eine dreiwöchige Rundfahrt, wo ja dann auch immer so ein bisschen die mehr, zumindest so aus der Jan-Ullrich-Zeit, ja, naja, man kann sich so in Form fahren, ja, dass man sagt so, ja, mal die ersten Etappen so gucken. Also ich habe das Gefühl, dass da nicht mehr viel Formfahren ist, sondern dass es von Anfang an jetzt Kapelle angesagt ist.
Also dieses in Form fahren, ja. Du kannst sicherlich, ja, du musst in Form sein, gar keine Frage. Ne? Die Jungs gehen in die Tour rein, ne? Dann geht's vielleicht auf den ersten zwei Etappen geht's vielleicht noch ein bisschen zäh, ne? Weil einige vielleicht sogar eine kleine Rennpause vor der Tour hatten, ne? Um ein bisschen reinzukommen. Aber das heißt nicht, dass die nicht in Form sind. Die brauchen vielleicht noch mal ein, zwei Tage die Belastung, wo man dann so schön sagt als Rennfahrer, dann gehen einem die Beine auf und dann ist man drin, dann ist der Körper wieder, hat sich wieder an die Belastung gewöhnt. Aber grundsätzlich gehst du oder solltest du zur Tour top fit gehen. Also das ist nicht, dass da irgendeiner bei 80% ist und kommt dann bei 100% raus. Also das ist definitiv nicht der Fall, nein.
Apropos, du bist ja mit Roglic zusammengefahren, hast du ja vorhin schon gesagt. Macht das denn dieses Jahr? Oder?
Na, ich hoffe das natürlich. Ne? Als Mitglied im Team Jumbo Visma hoffe ich das natürlich. Ich war damals dabei, als Primoz zu uns ins Team gekommen ist. Das war 2016, genau 2016. Ne? Da kam er zu uns ins Team und da hat man schon gehört, okay, hier kommt ein Skispringer oder ein ehemaliger Skispringer. Der hat Talent und der hat dann uns schon im Trainingslager gezeigt, wie man berghoch fährt. Ne? Und das war schon äußerst beeindruckend. Aber man muss dann auch sagen, als es dann in die Saison reinging, ihm haben da schon, also ihn haben da noch so, Fähigkeiten gefehlt, sich im Peloton zu bewegen, etc. Aber der Kerl hat verdammt schnell gelernt und jetzt, wenn man jetzt sieht, wo er jetzt steht, ne, letztes Jahr Zweiter, die Vuelta schon zweimal gewonnen und dies Jahr einer mit der größten Favoriten auf dem Toursieg. Also wenn ich zurückgucke 2016 und jetzt, das ist wirklich Wahnsinn. Ne? Und bin ich stolz, dass ich mal mit ihm vor allen Dingen auch in der Tour de France fahren konnte und das erlebt habe. Vor allen Dingen auch 2017, wo er dann die Etappe am Galibier gewinnt. Das war damals auch schon für uns im Timus, das war schon mit Ansage, wo er gesagt hat, heute packe ich aus. Und hier, der hatte sich einen Plan zurechtgelegt. Ich sage, okay, der weiß, wovon er spricht, dann bin ich mal gespannt. Ja, ich kam dann im Gruppetto ins Ziel und der Kerl hat gewonnen. Ne? Das war beeindruckend.
Super, ja, schilder doch mal, wie das so ist. Du fährst ja dann logischerweise zusammen los. Da hat man ja im Zweifel noch irgendwie eine Anfahrt, bis dann irgendwo der erste Turm steht und dann sagt ihr Tschüss. Von da an kriegt ihr gar nichts mehr mit, was in so einer Etappe passiert?
Na doch, solange das Teamradio oder solange die Funkverbindung stabil ist, ne, je nachdem, wie weit du hinter liegst, du kriegst natürlich schon so ein bisschen was mit und klar, dann irgendwann, wenn das dann so Richtung Etappenziel geht, ne, dann kommen dann schon nochmal, weil du hast in der Tour hast du zwei Mannschaftswagen, ne, der erste sportliche Leiter fährt dann dementsprechend hinter dem Leader, ich sag mal, das ist jetzt Primoz. Und der zweite Mannschaftswagen bewegt sich dann irgendwo hinter seinem letzten Fahrer. In dem Falle damals ich mit den Kollegen Grunewegen etc. Ne? Und dann hörst du dann schon aus dem zweiten Mannschaftswagen so, wie Stand der Dinge ist. Ne? Das können die Verbindung hast du dann schon und dann weißt du eigentlich auch schon vor dem Etappenziel, wer dann da der Sieger ist. Das ist schon toll.
Sag mal, weil du gerade ansprachst, der kam ja dann vom Skispringen und es gibt ja aktuell überhaupt so eine Entwicklung von Fahrern, die auch aus anderen Sportarten kommen. Jetzt vom Mountainbike, also gerade bei Bora oder vom Ski Mountaineering, der Palzer. Thema Nachwuchs und Scouting, das ist ja eigentlich jetzt auch dein Hauptberufsfeld, sage ich mal. Erzähl doch mal da, wie ihr das angeht. Sucht ihr auch viel außerhalb oder was hat sich da so in den letzten Jahren getan, vielleicht auch an Professionalisierung im Finden von Talenten?
Also von meinem Empfinden her ist das tatsächlich, also wie gesagt, vielleicht sind da die Leute anderer Meinung, aber so mein Empfinden ist wirklich, dass das so mit dem Primus Roglic gestartet ist, ne? Da kommt wie gesagt so ein Skispringer und sitzt dann 2-3 Jahre auf dem Fahrrad und ist jetzt Tour de France Anwärter, ne? Hat wie gesagt ja schon zwischendurch mal zweimal eine Vuelta gewonnen, ist ja eine unglaubliche Story, ja? Und wie gesagt, so in meinem Empfinden her hat das mit Primoz irgendwo schon ein bisschen angefangen, ne? Weil das ist ja eine komplett andere Sportart, ja. Und was es natürlich super interessant macht und wo man jetzt schaut, okay, was sind so Radsportverwandte Sportarten? Ne? Also das ist ja schon irgendwo so der Biathlon-Bereich irgendwo, ne? Es gibt einige Skifahrer, sage ich mal, so Richtung Biathlon, Skilanglauf. Was ja sehr, sehr anspruchsvoll ist, ne? Man nennt das im Radsport dieser VO2 Max-Wert, ne? Die maximale Sauerstoffaufnahme, ne? Die da extrem hoch ist, was glaube auch beim Fall ist vom Anton Palzer, ne? Und das macht die ganze Sache interessant. Dann kommt dazu, dann schaut man, okay, das ist erstmal da. Ja, das bringen die Leute schon mal mit. Und dann ist natürlich interessant, haben diese Jungs Lernvermögen. Das heißt, wie schnell können die sich dann handhaben in einem Peloton? Und Primoz Roglic hat sehr, sehr schnell gelernt, ne, in allen Bereichen. Das macht ihn jetzt auch so gut, ne? Der kam zu uns und ist auf Deutsch gesagt kaum eine Abfahrt runtergefahren. Heute ist es einer der weltbesten Abfahrer, ne? Der beschäftigt sich damit auch, ne? Also der hat, wie gesagt, extremes Lernvermögen und macht daraus auch was, ne? Und das ist jetzt die Frage. Also es beginnt erstmal damit, mit der DNA, was kriegst du von Mama und Papa mit, ne? Und dann dann schauen wir mal, wie wir das ausbauen können, plus wie schnell oder wie lernfähig bist du. Und das ist jetzt so ein bisschen der Trend und ich bin auch gespannt auf die sogenannten Quereinsteiger jetzt mal.
Ihr habt ja bei Jumbo Visma als niederländisches Team, da kommen wir gleich nochmal zu, wie du und Christian Niermann es geschafft haben, das niederländische Team zu kapern als sportliche Leiter praktisch. Ihr habt ja die Kombination mit den Eisschnellläufern, was ja in den Niederlanden ein extrem wichtiger Sport ist, die auch, das weiß ich, weil ich das im Winter kommentieren darf für die ARD, auch sehr, sehr viel auf dem Fahrrad unterwegs sind. Und ihr habt nicht irgendwelche, sondern ihr habt die Top-Leute im niederländischen und im Welteis Schnelllauf, also Sven Kramer, Patrick Roos etc. Wie bewegen die sich, wenn sie mit Leuten aus dem Radsportbereich unterwegs sind? Ich habe schon häufiger mal gesehen, dass sie auch in der Vorbereitung mal Sachen zusammenfahren.
Nee, das ist richtig, ne? Da findet ein enger Austausch statt, gerade jetzt in unserem Team, wie du schon angesprochen hast. Wir haben dieses eigene Eisschnelllauf-Team um Sven Kramer. Und ich selbst war in meiner aktiven Zeit mit Sven zusammen damals im Trainingslager. Oder besser gesagt, er kam damals mit uns mit. Das hatte damals in sein Programm gut reingepasst. Und die Eisschnellläufer, die haben einen super Trainer, einen Wissenschaftler, Jack Ory. Und Und Jack steht in einem ganz, ganz engen Austausch mit unserem Performance-Team. Und da möchte ich mal sagen, das geht irgendwo Hand in Hand und da wird sich wirklich ausgetauscht. Und das macht unser Team so unik und eigentlich auch stark. Ne?
Also ich habe Jack schon häufig kennengelernt, weil ich den Sport auch schon seit 20 Jahren verfolge, habe den auch immer als einen wahnsinnig smarten Trainer empfunden, der, du hast das gesagt, alles Wissenschaftliche aufsaugt, ja, was es in der Welt gibt an neuen Dingen und versucht da etwas draus zu ziehen. Aber das halt auch wunderbar dann auch einbauen kann, weil das heißt ja nicht, weil jetzt irgendwelche Leute Yoga machen, jetzt müssen wir alle Yoga machen, sondern das muss ja irgendeinen Sinn machen für den Sport, den ich betreibe. Polarized Training war so ein Schlagwort, das von Jack extrem im Eisschnelllauf implementiert worden ist. Hat sich da in Richtung des Trainings für Radsportler auch eine Menge in solche Richtungen orientiert?
Oh ja, definitiv, ne? Definitiv. Wenn ich sehe, wie heutzutage trainiert wird, das kann man schon gar nicht mehr vergleichen, ne? Also wenn ich auch sehe, wie unser Development-Team mittlerweile trainiert, also wie gesagt, es wird sehr, sehr viel Wert gelegt auf Qualität, ne? Was wir früher mal hatten, nur mal lang und langsam. Davon sind wir wirklich weg. Okay, ist natürlich baust du oder fängst du immer ein Haus an zu bauen mit dem Fundament, also in dem Fall immer, du musst die Basis legen, ne, und dann kommt irgendwann später das Dach, also vom Einfachen zum Spezifischen, das ist schon noch so, aber das ist dieses, wie gesagt, wenn ich da mal spezifisch reingehe, dieses Lang und Langsame und viel und noch viel mehr, hilft viel, davon ist man weg, also da hat sich gerade im Bereich des Trainings sehr, sehr viel getan. Und wenn man jetzt mal schaut, ne? Früher hat man auch mal gesagt, dass du fährst dich über die Rennen in Form und du brauchst die Radrennen, um schnell zu fahren, und das ist alles schon längst wieder wiederholt. Ne? Man kann sich wirklich mit spezifischem Training so in Form fahren, so vorbereiten, dass du dass du letztendlich um die großen Siege mitfahren kannst. Ne? Ich erinnere auch zum Beispiel, habe da auch ein Beispiel im Kopf mit Rowan Dennis, der damals vor, das ist jetzt 2 Jahre her, aus der Tour ausgestiegen ist, ne, und hat sich dann, ja, das ist im Juli gewesen, die Tour, da ist er dann rausgestiegen und hat sich dann komplett auf die WM Einzelzeitfahren vorbereitet, ist davor gar kein Rennen gefahren, ne, und hat damals, ich möchte sagen, so rasiert das Einzelzeitfahren, das war beeindruckend, hat das pur mit Training gemacht. Und und spätestens denke ich so seit Mathieu van der Poel und Wout van Aert werden die Gesetze, was das anbelangt, sowieso, sind die sowieso neu geschrieben. Ne? Das hieß auch früher immer, ja, du kannst nur eine Rolle mitspielen bei den Ardennen-Klassikern, wenn du eine Baskenlandrundfahrt gefahren hast oder bei Tirreno Adriatico gewesen bist, ne? Und dann kommen die Jungs um die Ecke und haben ein bisschen im Sand gespielt und machen es einfach anders. Ne?
Weil du das gerade ansprichst, es ist ja so ein Trend jetzt, so ein Generationenwechsel, dass jetzt halt wirklich immer jüngere Fahrer die großen Rennen dominieren. Und wenn man sich anschaut, die letzten beiden Tour-Sieger, also Bernal und Pogacar, die waren ja auch noch in der Nachwuchswertung sozusagen. Ne? Wie entwickelt sich jetzt deine Arbeit, sage ich mal, weil sowas, was du machst, ist ja eigentlich ein U23-Team, wenn man so will, ne?
Ganz
von der Art her. Und jetzt gewinnen, also die Grand Tour-Sieger sind aber ja, fallen jetzt schon in diese Kategorie. Geht ihr weiter runter noch? Müsst ihr quasi die Jungs noch jünger an den Profisport ranführen oder gibt's da so eine Entwicklung?
Naja, du hast gerade angesprochen, du siehst, dass die Jungs extrem jung sind, ne? Aber wenn man mal guckt, das sind jetzt auch nicht 100 Leute, ne? Die jetzt so extrem jung sind und so schnell fahren, ne? Also da reden wir schon von einer Handvoll, vielleicht, wenn wir da Bernal nehmen, Pogacar, Almeida, denke ich, ist noch sehr jung, den kann man auch noch mit reinnehmen. Ne? Also das sind schon wirklich sehr, sehr starke Ausnahmeathleten. Ne? Und klar, unser Scouting geht schon weiter als, ich sag mal, der Juniorenbereich. Ne? Du schaust dir schon auch die Jugend an, ne? Oder spielst mit einem Auge dahin. Das muss man schon machen, aber das ist schon extrem früh. Ja? Das muss man ehrlich sagen. Ja? Wir rekrutieren ja unsere Fahrer entweder aus der U23 raus, also die jetzt, sage ich mal, erstes Jahr U23 sind, maximal zweites, oder wie gesagt halt aus den Junioren. Und da schaut man, na klar, schaut man ganz klar in die Ergebnislisten rein, ist logisch, das ist das Erste, was man nachschauen kann, ne? Aber das geht nicht nur, gewinnt einer ganz, ganz viel, ne? Dann fällt das natürlich schon mal auf, aber man muss auch immer auf den Plätzen dahinter gucken, ne? Wer liefert denn so konstant bisher? Und dann, wenn das interessant ist, geht man dann natürlich auch einen Schritt weiter, sucht Kontakt und versucht natürlich so Informationen zu bekommen, wo man sieht, okay, wie viele Jahre macht dieser Fahrer den Radsport? Ne? Aus welchem Elternhaus? Ne? Ist auch interessant, ne? Oder auch ganz wichtig. Wer sind denn die Eltern? Ne? Wie sieht es schulisch aus? Ja, es gibt Fälle, da sind die Fahrer schon, ich sag mal, mit 15 Jahren sogenannte Profis, ne? Schule kaum fertig gemacht und alles auf den Radsport, ne? Sind wir keine Befürworter, ne? Absolut nicht, ne? Und dann kriegst du ein gutes Gesamtbild, wo du sagst, okay, wie schon gesagt, das ist vorhanden, ne? Und was kann man dann noch entwickeln?
Ja. Wie weit gehen da die Fühler, sage ich mal, weil es gab ja zum Beispiel in den letzten Jahren eine Flut, kann man schon fast sagen, von tollen kolumbianischen Nachwuchsfahrern, ja. Also ich denke mal, bei euch ist es wahrscheinlich schon eher der niederländisch-Benelux-Raum, aber habt ihr da auch jetzt zum Beispiel Kontakte dahin oder wie läuft sowas?
Ja, wir scouten natürlich, also selbst, dazu gehöre ich, ne? Ich hab dann selber auch noch mal ein gutes Netzwerk, zumindest in Europa, jetzt nicht in Kolumbien, aber ein sehr gutes Netzwerk auf jeden Fall, ich sag mal in Europa, ja, vor allen Dingen auch im deutschsprachigen Raum, ne? Dann da muss man auch einfach up to date sein, das ist natürlich ganz klar. Wir wollen die besten Fahrer irgendwann mal in der World Tour haben. Und da musst du da unten schon beginnen. Nee, ganz klare Sache. Also das nehmen wir schon auch selbst in die Hand. Ne?
Ja, vielleicht für dich als Chance, Sebastian ist gebürtig in Montevideo in Uruguay, also der kann da Kontakte herstellen.
Vielleicht komme ich drauf zurück, ja super.
Ja, wir haben das die Südamerika-Abteilung von Jumbo-Visma mache ich gerne auf. Zumal ich mich jetzt für die Tour gab es ja bei Jumbo-Visma dieses Angebot, dass man sich ein Trikot kauft und seinen Namen dann auf das Trikot gedruckt kriegt. Und ich bin dabei. Also ich bin bei Toni Martin auf dem Trikot. Oh, ja. Ja. Habe ich heute schon gesehen. Insofern kann ich auch direkt die Südamerika-Abteilung aufnehmen.
Stark. Ja, absolut stark.
Wir haben das Thema Nachwuchsrekrutierung, aber auch Chancen für den Nachwuchs auch mit Ralf Denk hier schon diskutiert und gemeinsam festgestellt, dass in Deutschland die Situation sicher anders ist als in Niederlanden, in Belgien oder auch in Italien oder Spanien oder Frankreich. Nämlich einfach einen Mangel an Optionen, überhaupt Rennen zu fahren in den jüngeren Klassen, gerade unter den Corona-Einschränkungen, die ja doch massiv waren. Und Ralf Denk hat ganz klar die Orientierung in Richtung Mountainbike-Szene aufgezeigt, dass er gesagt hat, ja, das ist ja nicht nur die Namen, die du ja eben auch schon genannt hast, von Art und Van der Poel und so weiter, Alaphilippe, sondern auch im Nachwuchsbereich, dass man in Deutschland verstärkt dahin schaut, weil eben es viele Rennen nicht mehr gibt, also dann eben auch die Jugendrennen nicht mehr und die Juniorenrennen nicht mehr gibt, aber eben auch ein Mangel an Auftrittsmöglichkeiten war und im Mountainbike-Bereich mehr los war. Verschiebt sich da eine Orientierung auch in der Ausbildung von Fahrern?
Wie meinst du das jetzt, dass
man mehr in der Mountainbike-Szene schauen geht, ja, weil die Heranführung an Radsport über eine Mountainbike-Szene ist ja ein bisschen anders, als wenn man das klassisch über einen Radsport aufbaut.
Ja, auf jeden Fall schaut man da natürlich auch mal hin, ne? Was jetzt nicht nur im Straßenradsport stattfindet. Vor allen Dingen, wenn man jetzt guckt, ne, wir haben gerade in den Nachwuchsklassen, die so schwer getroffen sind, ne, 2020 bis jetzt noch. Ja, man kann sagen, eigentlich bis jetzt noch. Ich glaube, das erste Rennen fand jetzt gerade aktuell wieder statt. Also das sind ja schon, man kann wirklich fast sagen, anderthalb Jahre, die in den Nachwuchsklassen fehlen, ne? Wo die Sportler bis schon in den Juniorenbereich ohne Radrennen waren, ne? Und jetzt zum Beispiel im Mountainbike-Bereich, ich denke, da war es, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass da war es sowieso auch ein bisschen eventuell einfacher, weil du da auch sowieso Runden hattest und du bist im Wald und dass da Rennen stattfinden konnten, ne? Und da schaut man schon hin, ne?
Ja, aber wenn du sagst, deine Heimat, also deine ursprüngliche Heimat, Thüringen, ja, Thüringen-Rundfahrt, davor irgendwann Friedensfahrt, natürlich so als die ganz großen Dinge, da sind ja auch viele Sachen schon vor der Corona-Pandemie mit großen Schwierigkeiten gewesen, dass überhaupt eine Basis noch im leistungsorientierten Bereich bei den Jugendlichen überhaupt stattfinden kann. Wo geht die Entwicklung hin, deiner Ansicht nach?
Ich hoffe, dass das natürlich wieder besser wird, ne? Vor allen Dingen in die Vereine, ne? Das geht natürlich los und das ist das, was jetzt wieder sehr, sehr verstärkt in Holland gemacht wird, auch unter anderem durch unser Team, das wieder gesichtet wird, ne? Was früher mal der Fall war, ne? Dass wirklich die Trainer der einzelnen Landesverbände in die Schulen gehen. Ich denke, das ist absolut wichtig, ne? Und natürlich hofft man, dass jetzt auch nach der Corona-Zeit, dass natürlich auch wieder die Nachwuchsrennen zurückkommen, ne? Weil man will ja den Jungs auch irgendwo was anbieten, ne? Dass darum geht's ja, dass man sich messen kann, dass man um Preise fahren kann, dass man wieder Radrennen fahren kann. Darum geht's ja. Und ich denke, das sollte wieder verstärkt gemacht werden und wieder komplett rein in die Sichtung und dann denke ich, haben wir da wieder eine Chance.
Seba überlegt noch, ob er eine Chance hat. Ja, auf der anderen Seite hast du ja auch immer die Situation, dass du nach Vorbildern suchst, ne? Also klar, wenn jetzt ein Deutscher eine Tour gewinnen würde oder was ja durchaus eine Option ist, dass zum Beispiel Max Schachmann Goldmedaille bei Olympia gewinnt, ja, ist ja am 24. schon ganz zu Beginn der Olympischen Spiele. Das kann ja nochmal so einen Kick geben. Ja. Wer waren so deine Helden, wo du gesagt hast, okay, das ist geil, das will ich mal machen?
Also ich komme aus einer Radsportfamilie. Bei mir war allerdings, aus meiner Familie war nie jemand Profi, das nicht. Ne? Mein Onkel ist damals war damals Friedensfahrer aber ansonsten, ich habe noch einen anderen Onkel gehabt, der hatte einen Fahrradladen. Also mein Vater war Amateurradsportler, also ich komme schon irgendwo aus einer Radsportfamilie. Und wo ich das dann so komplett wahrgenommen habe, der Profi-Radsport, da war mein absoluter Hero, war damals Miguel Indurain. Miguel Indurain war damals mein absoluter Held. Ich hatte auch wirklich mal das Glück, meine Eltern sind mit mir 1996, meine ich, war das, ja, 96, zur Tour de France gefahren nach Sestriere. Und okay. Ich dann damals vor dem Teamhotel von Banesto. Ich habe wahrscheinlich den Eingang versperrt. Auf jeden Fall tippte mir da einer auf die Schulter und das war Miguel Indurain. Ich hatte alles parat, einen Stift, damals diese gelben Tour de France Mützen, die so verteilt wurden, diese Cappies hatte ich auch und ich habe ihm dann wirklich mit zitternden Händen die Kappe gegeben und er hat mir doch tatsächlich ein Autogramm gegeben. Bisher immer noch mein Highlight und diese Mütze hängt sogar immer noch in meinem Elternhaus. Ich bin übrigens nicht meine Heimat ist übrigens nicht nicht Thüringer, ich bin Magdeburger, ich bin Sachsen-Anhaltiner.
Ja, da. Sorry, das ist kein Problem. Deine sportliche
Vergangenheit
in Thüringen.
Ne? Genau.
Ja. Aber genau, spätestens da war für dich wahrscheinlich dann der Wunsch klar, da will ich auch mal hin, oder wie? Bei dem, als du Indurain dann getroffen hast.
Sowieso relativ früh eigentlich. Ne? Ich habe damals als ich glaube, in der U11 habe ich schon angefangen. Genau, ich war U11-Fahrer. Ja, also wirklich sehr früh. Damals im Verein meines Onkels, ne, beim MSV Börde Magdeburg. Und der sagte mir, pass auf, nach einem Jahr, ich habe keine Kinderabteilung. Ich empfehle dir, geh zum Polizeisportverein Magdeburg. Und über den Weg bin ich dann irgendwann in der Juniorenklasse dann beim PSV Rostock sogar gelandet, ne, beim ersten Trainer von Jan Ulrich.
Das ist auch nicht in Thüringen, ne?
Ist auch nicht in Thüringen. Also ich habe ein paar Bundesländer abgeklappert. beim Peter Sager, auch erster Trainer von André Greipel, meinem späteren Teamkollegen dann noch. Und und dann ging die Reise weiter von der Juniorenklasse in die U23 zu Gerald Mortag, zum SSV Gera, was dann eine Renngemeinschaft war mit der SG Turbine Erfurt oder auch bekannt unter dem TEAC Team Köstritzer.
Ja. Da sind wir dann aber endlich in Thüringen. Ne?
Dann sind wir endlich in Thüringen. Genau, dort habe ich ein paar Jahre verbracht, ne? Im Sportinternat in Gera. Aber das gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Aber es war eine ganz, ganz tolle Zeit, sehr, sehr lehrreiche Zeit. Und wo man dann irgendwo, irgendwo erwachsen geworden ist oder zumindest ein bisschen weiser, ja, wenn man mal die erste Wäsche alleine machen muss und die Mutti ist nicht um die Ecke oder man muss sich das erste Mal selber was kochen. Also da hat man das gelernt und es war wirklich, diese Zeit möchte ich auf gar keinen Fall missen.
Und das versuchst du jetzt deinen Jungs quasi weiterzugeben. Da bist du wahrscheinlich auch ein Stück weit dabei, die sozusagen erwachsen werden zu lassen, oder? Das ist auch ein Teil deines Jobs.
Das ist auf jeden Fall ein großer Teil meines Jobs, ne? Bei uns im Nachwuchsteam geht's natürlich auch nicht nur, sage ich mal, um Training, um Ernährung, um Taktik etc., aber auch ein Stück Persönlichkeitsentwicklung. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich höre immer, okay, ja, du hast die Erfahrung und du kannst den Fahrern was erzählen. Das ist sicherlich irgendwo richtig, aber es ist ganz wichtig, dass die jungen Burschen ihre eigenen Erfahrungen machen, ne? Wir beim Jumbo Visma Development Team, unser Ausgangspunkt ist, dass wir selbstdenkende und selbstständige Fahrer ausbilden möchten. Und das beinhaltet natürlich auch, dass die Jungs, wie gesagt, ihre Erfahrungen machen, Fehler machen müssen. Ja, aber natürlich auch aus Fehlern lernen sollen. Und das geht nicht darum, dass ich denen alles vorklecker, so wenn ich das mal so ausdrücken darf, ne? Und die Jungs nur abnicken und dann, ich sag mal, ausführen. Ne? Also das ist nicht das Ziel der ganzen Sache, sondern die sollen ihre Erfahrungen machen und irgendwo geht es dann darum, dass sie ihre Gedanken und ihre Gefühle mit uns teilen, ne? Und dass wir dann in einem Austausch sind und ich denke, so kommen wir dann nach vorne.
Naja, vielleicht will man ja auch so in der nachrückenden Generation nicht immer nur von den alten Säcken hören. Damals, ne, war alles
ganz genau. Ja, richtig. Damals war das Rad noch viereckig bei mir. Nein, aber genau das ist es eben, ne? Und man muss da mal vorsichtig sein, ne? Das habe ich auch gelernt, denn was für mich damals galt, das muss für einen jüngeren Fahrer oder für eine andere Person ganz einfach auch, egal wie alt es ist, muss es eben nicht der Fall sein, ne? So wie ich es erfahre, manch einer erfährt das eben anders. Ja, damit, wie gesagt, da muss man noch mal ein bisschen aufpassen, ne? Wenn du das und das machst, dann passiert das und das. Nee, es kann nur ganz anders sein.
Wenn du zu schnell in die Kurve fährst, dann legst du dich auf die Fresse. Kann sein, aber vielleicht kann er einfach besser um die Kurve fahren, ne?
Möglich. ja.
Wie macht ihr das im Austausch zwischen dem Development-Team und dem World-Tour-Team oder den Fahrern aus dem World-Tour-Team? Wo ist der Crossover? Wo haben die Berührungspunkte? Wo lernen die auch kennen, was da in der Klasse höher dann passiert?
Wir stehen natürlich in einem sehr, sehr engen Austausch mit dem World Tour Team, ja, allein schon wir Coaches, also es gibt im Winter war das wöchentlich, jetzt mit einem etwas größeren Abstand, dadurch, dass sehr, sehr viele Rennen ist, aber sicherlich trotzdem mehrmals im Monat gibt es ein sogenanntes Coach Meeting, wo wir mit allen Coaches und sportlichen Leitern zusammenkommen und uns da wirklich austauschen und immer dann up to date sind, okay, was spielt im Development Team, was spielt im World Tour Team. Für die Fahrer ist das natürlich eine gute Sache, dass die UCI, ich glaube, dass seit letztem Jahr sind sogenannte Mix-Teams erlaubt, ne? Wir können zu den Profirennen, ja, die sind dann kategorisiert, 1.1, 1.2, können wir Fahrer sowohl in das World Tour Team, ich sag mal, delegieren vom Development Team ins World Tour Team, aber auch andersrum, ne? Wenn ich jetzt mit der Devo Truppe unterwegs bin, dann kann ich auch den ein oder anderen, das ist natürlich von Rennen zu Rennen abhängig, wie gesagt, je nachdem welche Kategorie das ist, kann ich auch mal einen World Tour Fahrer mitnehmen und da kommen die dann schon zusammen und lernen vor allen Dingen auch voneinander. Ist nicht so, dass nur der Devo Renner vom World Tour Fahrer lernt. Das muss man schon sagen. Und wie gesagt, das ist eine sehr, sehr gute Sache auch für vor allen Dingen für unsere Nachwuchsfahrer, dass die immer mal, wie soll ich sagen, ins kalte Wasser geworfen werden, ne? Eine Kategorie höher fahren können, ja, auch mal mit anderen World Tour Teams unterwegs sein können. Und um dann wiederum auch wieder mit den Nachwuchsfahrern aus der U23 in Berührung kommen. Ne? Wir haben dann einige schöne Rennen in Italien gehabt, ne, in der U23-Kategorie, wo man sagt, okay Jungs, heute fahrt ihr nur in eurer Kategorie. Also die Fahrer sind dann maximal 3 Jahre älter. Ne?
Sag mal, wenn man sportliche Leiter im Fernsehen sieht, sieht man eigentlich fast immer ein Bild, wo jemand schreit und gegen das Autodach klopft.
Okay.
Das ist ja meistens so das klassische Bild. Bist du auch so einer? Und was ist so eigentlich dein wirklicher Alltag, wenn es überhaupt sowas gibt, sage ich jetzt mal?
Ja. Nein, also schreien tue ich nicht, zumindest ist mir das nicht so bewusst. Das mache ich nicht, weil ja, damit kommen wir nicht weit. Na klar gibt es Rennsituationen, ne? In meiner Kategorie oder in unserer Kategorie im Nachwuchsbereich, im Development-Bereich, was ich schon gesagt habe, ne, ist es auch gar nicht erlaubt, mit Funk zu fahren. Ich bin da auch ein Befürworter, dass das so bleibt. Ja, wie gesagt, dann kommt man wahrscheinlich eher in diese Situation, um den Fahrern alles vorzukleckern. Ihr müsst links, ihr müsst rechts, ihr müsst das machen. Das wollen wir gar nicht, ne? Die Fahrer sollen in verschiedene Rollen kommen. Rollen heißt, mal bist du der Captain, mal bist du, ich sag mal, in einer Verteidigung, ne? So eine Rollenakzeptanz und dann das sollen die schon selber lernen irgendwo, ne? Es geht um Kommunikation, ne? Wenn sie nicht untereinander kommunizieren, dann wird's halt auch schwierig. Und von dem her bin ich, was das anbelangt, schon sehr froh, dass es da keinen Funk gibt. Aber nochmals, es gab schon die eine Situation wo du sagst, Menschenskind, das kann doch nicht wahr sein. Aber die führte nicht dazu, dass ich irgendwie geschrien habe. Und wie gesagt, die Jungs sollen Fehler machen, das gehört dazu. Ne? Die sollen sie jetzt machen. Lieber jetzt machen, dann später in der World Tour, wo es dann wirklich um Ergebnisse geht. Ne? Also es geht im Nachwuchsbereich bei uns geht's nicht um irgendwelche Resultate, wo wir sagen, okay, du musst dieses Rennen gewinnen, überhaupt nicht. Ne? Wir wollen vieles richtig machen und wenn wir vieles richtig machen, führt das automatisch zu guten Ergebnissen.
Ja, skizzier mal so deine Hauptaufgaben. Was umfasst das und wo endet das auch?
Genau. Deine Frage war ja, was ist so ein klassischer Alltag? Sehr viel Laptop-Arbeit vor allen Dingen, ne? Ich bin im Team dafür zuständig, unter anderem für das Rennprogramm. Das Rennprogramm beinhaltet, dass ich mit meinen Kollegen, in dem Falle ist das der Sirk Jan Dahan und man sagt so schön, Head of Development, also mein Boss Robert de Groot, wir leiten zusammen das Development-Team und wir sind da in einem sehr, sehr engen Austausch. Ne? Wir machen dann eine Rennplanung, wo wir sagen, okay, so sieht das Jahr so sieht das Jahr aus. Dann schreibe ich die einzelnen Veranstalter an, ne, stehe da in Kontakt mit den Veranstaltern, organisiere das, plane das. Dann gehört dazu natürlich auch ein Stück weit der logistische Plan. Wie kommen wir dahin zu den Rennen? Ne? Das beinhaltet das auch. Ne? Das geht auch teilweise über im größten Fall eigentlich auch Flüge buchen, Züge buchen, sich nach Hotels umschauen. Also man ist dann auch schon Logistiker, ne? Und das geht dann weiter über einen Rennplan. Und zum Abschluss, wenn man dann da macht man das Rennen natürlich auch als sportlicher Leiter, man ist also auch vor Ort. Und wenn man das Rennen gehabt hat, dann zu Hause, dann schreibt man noch einen Bericht, so dass die Coaches, die dann halt nicht dabei gewesen sind, wissen, okay, das lief über jeden einzelnen Fahrer, okay, was sind denn die Entwicklungspunkte, was sind die Lernpunkte, was nehmen wir aus diesen Rennen wieder mit fürs nächste Rennen? Also mein Tag ist da sehr, sehr gut gefüllt. Ja.
Aber du drehst hin und wieder schon noch eine Runde selber. Oder hast du gar keine Zeit mehr zum Radfahren?
Ich drehe hin und wieder, das ist gut ausgedrückt, genau. Hin und wieder, da ist jetzt keine Regelmäßigkeit, das muss ich schon ehrlich zugeben, die ist jetzt nicht da. Ich versuche, also zumindest nicht, was das Radfahren anbelangt, ich versuche trotzdem irgendwo, ich sag mal, 4-5 Mal die Woche Sport zu machen. Das hält sich allerdings zeitlich wirklich im Rahmen. Also ich rede davon, das kann manchmal eine halbe Stunde sein, bis zu ja maximal 2,5 Stunden, irgendwo so, mehr nicht. Ne? Das hängt natürlich auch damit zusammen. Ich habe 3 Jungs zu Hause, ja, 7, 3 und 1 Jahr. Also die wollen natürlich auch noch was von ihrem Papa haben. Ich habe dazu noch eine Tochter, die wohnt aus einer ersten Beziehung, wohnt bei ihrer Mama. Also da bin ich sehr, sehr gut versorgt. Das kommt noch dazu. Und das alles unter einen Hut zu bringen, das sorgt halt wirklich dafür, dass ich sehr, sehr unregelmäßig, sage ich mal, zum Radfahren an sich komme. Ne? Dann, wenn ich dann doch mal Sport mache, dann sind es doch mal die Laufschuhe oder ich habe zu Hause einen Crosstrainer stehen, das geht dann mal schneller. Aber trotzdem muss ich ja irgendwo bewegt werden. Ne? Ich war doch ein paar Jahre auf dem höchsten Niveau aktiv und das Herz, das muss nach wie vor trainiert werden irgendwie. Ja, und das ist ein guter Ausgleich, klar.
Deine Lebensradleistung ist ja wahrscheinlich im Vergleich zu Normalsterblichen noch ganz okay soweit. Ne?
Die ist okay, das denke ich noch. Ich bin noch.
Genau. Sag mal, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, jetzt kommt ihr Germanen daher, ja, und erzählt nicht irgendeinem Team, sondern dem Team schlechthin in der Welt, ja, Jumbo Visma, vielleicht noch in einem Zungenschlag mit Ineos, das hat zumindest Ralf Denk so eingeordnet, wie das Leben auf dem Rad funktioniert, ja, also du und Christian Niermann, wie habt ihr das denn geschafft, dass ihr da solche zentralen Rollen spielt?
Ja, der Grischa, ich weiß es gar nicht. Der Grischa, der war damals natürlich auch sehr, sehr, sehr lang bei einem und demselben Team. Ne? Unser Vorgänger ist ja das Team Rabobank. Dort ist Grischa, er ist nicht dort Profi geworden, aber ist damals, glaube ich, in die höchste Kategorie, also was dann damals die World Tour war, eingestiegen. Und auch in meinem Fall, ich war jetzt 6 Jahre lang ich war jetzt 6 Jahre lang im Team, also von 2013 inklusive 2018. Und wie ist das gekommen? Ich glaube, wir haben einen guten Eindruck hinterlassen.
Offensichtlich.
Ja, wir haben offensichtlich einen guten Eindruck hinterlassen. Und ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich habe damals, damals 2018 im Juni die Nachricht bekommen, pass auf, wir werden deinen Vertrag als Fahrer nicht verlängern. Und da muss ich auch ehrlich sagen, das hätte ich damals auch selber nicht gemacht. Habe ich auch zugegeben. Das Jahr lief einfach nicht. Es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und da wurde mir aber damals schon signalisiert vom Sportdirektor Marein Seemann. Er hat gesagt, pass auf, sollte es irgendwann mal ein Nachwuchsteam geben, das Jumbo Visma Development Team sozusagen. Das war zu dem Zeitpunkt 2018, war das irgendwo ja schon ein Thema, aber das, er hat gesagt, das kann auch sein, dass es vielleicht 2020 oder 2021 kommt. So sicher ist das nicht. Es wird kommen. Die Frage war dann nur, okay, wann kommt das? Dann hat er gesagt, ja, da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass du dort eine Rolle übernehmen kannst. Und so sind wir damals auseinandergegangen. Und das hat eigentlich nur ein halbes Jahr gedauert. Da hat er mich angerufen und gesagt, okay, wir wären dann soweit. Wie weit bist du? Das habe ich sehr, sehr dankend angenommen, weil das war auch schon als Rennfahrer, ja, man macht sich ja doch irgendwo mal die Gedanken, okay, was machst du eigentlich nach dem Radsport, wie soll es dann weitergehen? Und das war schon immer irgendwie so der Weg, den ich gehen wollte, ja, sportlicher Leiter sein im großen Team. Und es macht mir sehr, 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 sehr viel Spaß und ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf.
Aber da bist du dann ja noch ein Jahr mit André Greipel zu Arkea rübergegangen, ne? War quasi die Perspektive für dich schon klar, dann danach dann in diese sportliche Leitung zu gehen, oder wie?
Ja, zumindest als ich, der André hatte mich damals angerufen, der sagt, pass auf, ich möchte mich nochmal verändern. Und zwar geht die Reise zum Team Arkea Samsig und ich möchte dich dabei haben. Wie siehst du das? Das war damals zu einem Zeitpunkt, wo ich glaube, ein guter Monat war das her, dass ich diese Nachricht, wie gesagt, vom Team auch bekommen habe, der Vertrag wird nicht verlängert, dass ich schon gesagt habe, okay, das kann dann auch das Ende sein, ne? Und da habe ich zum anderen gesagt, pass auf, lass mich mal eine Nacht drüber schlafen, ne? Will ich das Ganze noch? Weil ich dann damals doch schon gedacht habe, okay, es ist dann gut gewesen, aber uns verbindet doch eine lange Karriere, aber auch eine lange Freundschaft. Und das war irgendwie schon so, wo ich mir dachte, ey, das wäre nochmal eine coole Nummer mit André zusammen, denn da würde sich der Kreis irgendwo schließen. Ne? Wir sind in der Junioren-Kategorie zusammen als Teamkollegen gefahren, wie schon angesprochen, beim PSV Rostock. Und wenn ich das Ding nochmal irgendwie das Jahr oder eventuell auch zwei, je nachdem, mit ihm fahren könnte, dann wäre für mich irgendwo so der Kreis rund. Ne? Und dann habe ich ihm eigentlich gesagt, pass auf, ich schlafe eine Nacht drüber, das habe ich gemacht. Und dann dachte ich mir, ja, das will ich eigentlich dann noch mal wissen. Und dann sind wir das angegangen. Jetzt im Nachhinein oder rückblicken war es nicht Andres Zeit bei den Franzosen. Ich bin selber nicht aufs Trapez gekommen, ne, und habe dann wirklich sehr, sehr schnell gemerkt, ich denke, okay, ich habe noch mal alles gegeben, ne, gesundheitlich ging das auch nicht mehr. Habe gesagt, das wird's nicht. Und dann ab Juni, wie schon angesprochen, war dann klar, dass ich einen Job ab Oktober bekommen konnte beim Development Team. Und da dachte ich, okay, das ist für mich dann definitiv auch das Ende vom aktiven Radsport.
Und jetzt steht der André mit zarten 38 wieder. Das ist ja auch unvorstellbar.
Ja. Ja. Der André, der wird sogar, ja. der Kerl wird sogar 39 jetzt in der Tour. Ne? Ja, in der Tour hat es dann nochmal geschafft. Ja, wir stehen nach wie vor in einem sehr, sehr engen Kontakt und ich freue mich unheimlich für ihn. Er wollte dann nochmal hin und hat vor allen Dingen mit Rick Zabel einen sehr, sehr starken Anfahrer und auch Freund an seiner Seite, was andere auch braucht. Und ich bin echt gespannt, aber glaube, dass er da wirklich auch frei auffahren kann.
Ja, haben wir leider ein kleines technisches Problem. Ich weiß nicht, ob die Internetwelt nach Belgien abgerissen ist oder ob nur wir ein kleines Problem mit den Verbindungsdaten haben.
Da ist er wieder.
Da ist er wieder, genau. Ja.
Soweit. Habt ihr mich wieder?
Ja, ja. Wir haben dich verloren. Du warst gerade so in emotionalen Schildern deiner Begeisterung für André Greipel und sein Versprechen, mindestens 3 Tour-Etappen zu gewinnen. Also möchte er gerne.
Genau, und dann habe ich gesehen, ist mein Internet ausgefallen. Dann wusste ich schon, was hier passiert ist. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe 3 Jungs zu Hause, hat einer den Stecker gedrückt. Ich habe jetzt genauso viel Puls wie damals auf der Champs-Élysées. Von daher, jetzt läuft das Internet wieder und ich habe kurz ein paar harte Worte gesprochen. Bitte den Stecker drin lassen. Also können wir wieder weiter anknüpfen.
Ist aber alles in Ordnung.
Ist alles ja, normal, der normale also, Wahnsinn.
Ich habe totales Verständnis für deine Kids. Wir wollen dich auch gar nicht viel länger trapazieren, weil wir haben ein Stündchen schon gesprochen und ich habe schon gerade zu Sebastian gesagt, ist halt super spannend, wenn man so viele Bereiche erlebt hat und erleben durfte. So viele Menschen und Ereignisse erleben durfte im Radsport, da sieht man mal, was das halt für eine unglaublich vielschichtige Sportart auch ist. Du hast ja gesagt, den aktiven Radsport hast du zwar weitgehend hinter dir gelassen, aber das heißt ja nicht, dass man nicht doch noch mit dem Kopf überall so drinsteckt, ne? Gerade mit André jetzt, klar.
Nee, definitiv. Ich verfolge nach wie vor alles, ne? Und ich habe ja gesagt, ich drücke dem André unheimlich die Daumen, dass er für seine voraussichtlich, ja, wer weiß, letzte Tour, dass da nochmal was möglich ist und er auf jeden Fall Paris erreicht und was da noch immer passiert, aber dass er da mit vollster Zufriedenheit die Tour de France nochmal beenden kann. Ne? Und wie gesagt, vielleicht gibt es ja nächstes Jahr noch eine Tour de France, wer weiß, vielleicht greife ich da dem schon voraus. Aber ich freue mich unheimlich, dass er dabei ist und nochmals mit Rick an seiner Seite, dass er da eine schöne Tour fahren wird.
Ich dachte gerade kurz, du sagst, vielleicht greife ich dann auch nochmal ein, wenn er
Nein, ich muss ehrlich sagen, ich werde da auch mal gefahren. Und vermisst es? Nein, wirklich nicht. Ich habe damals, 2019, jetzt, man kann sagen, wirklich vor genau 2 Jahren, ne, wirklich alles probiert, um irgendwo nochmal anzuknüpfen, um Leistung zu bringen. Ist mir nicht gelungen. Ich war dann wirklich im Oktober, ich habe das Ende herbeigesehnt und bin damals vom Rad gestiegen und habe gesagt, okay, ich war wirklich froh, okay, jetzt ist es vorbei und ist es schön, dass es vorbei ist. Und wirklich bis zum heutigen Tage habe ich es noch keine Sekunde bereut, wo ich gesagt habe, oh, heute hättest du mal gerne eine Rückennummer auf dem Trikot. Das hatte ich bis dato noch nicht und ich glaube, das wird in der nahen Zukunft auch nicht passieren.
Naja, und die Corona-Zeit war ja jetzt auch nichts, was man ganz dringend erleben musste, weder auf dem Rad noch sonst irgendwo. Natürlich, das ist auch klar. Ja, gib uns doch zum Abschluss, und ich weiß nicht, bist du jetzt verpflichtet zu sagen, Roglic oder Roglic gewinnt die Tour? Gib uns mal deine Einschätzung. Du hast schon gesagt, da, der hat was drauf. Also haben wir auch eine Idee, dass er was drauf hat. Ja, ist natürlich auch ein fantastisches Team da drumherum. Da muss man ja jetzt kein Prophet sein. Bernal weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau. Nee, du weißt besser. Nicht. Ja, genau. Du weißt besser, wie das ist, wenn man Rückenschmerzen in dem Alter schon hat, ja, ob der jemals wieder an solche Leistungen anknüpfen kann. Aber was sind die Konkurrenten, ja? Alaphilippe, I don't know.
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, die Namen, die sind ja alle schon genannt, ne? Von Roglic über Pogacar oder Pogacar über Roglic, je nachdem, wie man das gerne möchte, ne? Ineos kommt mit einem sehr, sehr starken Block und für mein Gefühl zumindest mit einem Team, was ich doch noch ein klein bisschen stärker einschätze als das Team vom letzten Jahr. Wir sind wieder mit einer Wahnsinnsmannschaft am Start. Ne? Steven Krauswijk konnte letztes Jahr nicht dran teilnehmen, sturzbedingt oder verletzungsbedingt vielmehr, weil er damals in der Dauphiné schwer gestürzt war. Der ist in diesem Jahr dabei, ne? Der brennt. Und ja, und wie gesagt, das bietet natürlich auch für uns, das bietet Karten zum Spiel. Ne? Also es ist jetzt nicht nur der Primus bei uns. Wie gesagt, wir haben einen Krauswijk, einen Sepp Kuss, der sicherlich interessant ist. Und aber so geht's natürlich auch Ineos. Brauchen wir gar nicht drum rumreden, ne? Wenn man den Kader von Ineos sich anguckt mit Carapaz, mit Garen Thomas, ne, die haben auch einige, Richie Port, die haben auch einige Karten, die sie spielen können. Und bei UAE ist es in dem Falle nur Pogacar. oder ich sei denn, ich vergesse einen bei UAE, aber ich denke, da dreht sich das schon größtenteils um Pogacar. Wird eine ganz, ganz spannende Tour. Wird eine ganz, ganz spannende Tour. Und zu sagen, wer gewinnt, das ist ein haushoher Favorit, das denke ich, sollte man nicht.
Aber das ist ja das Schöne, dass es jetzt ja auch wieder so Charaktere da sind. Ja, also Pogacar, die Wechsel auf die nächste Generation, auf die Jugend. Primož ist ja irgendwo so dazwischen. Geraint Thomas ist auch 35, ja. Aber der macht ja natürlich zuletzt auch einen wirklich sehr, sehr guten Eindruck mit der Unterstützung der Mannschaft. Wilco Kelderman natürlich auch aus Sicht von Bora, aber auch aus Sicht der Niederländer natürlich. Da bin ich sehr gespannt, der ja auch sehr unruhige letzte 1,5 Jahre hatte, immer wieder mit Verletzungen, Stürzen und so weiter. Ganz spannende Geschichte. Emo Buchmann, keiner weiß, was der jetzt wirklich für eine Rolle spielen kann, darf, wie auch immer. Also man kann sich auf jeden Fall darauf freuen. Und es geht ja eigentlich auf einem Terrain los, auf dem du dich auch ganz wohl gefühlt hättest, ne?
In der Bretagne, also es ist auf jeden Fall ein welliges Terrain, ne? Wir sind dort nicht in den Bergen, auf jeden Fall nicht in den hohen Bergen. Es ist wellig, aber ich habe heute schon gelesen, ohne dass ich jetzt irgendwelche Details mir angeguckt habe, dass Alaphilippe sagte zum Beispiel, die Zielankunft ist doch schwerer, als er gedacht hat. Also darf man auf jeden Fall sehr, sehr gespannt sein für die erste Etappe, aber letztendlich sind alle Etappen spannend und ich wünsche den Jungs auf jeden Fall, egal welches Team jetzt erstmal natürlich, ne, dass das vor allen Dingen sturzfrei beginnt, ne, dass sie da gut durchkommen und der Stärkste möge gewinnen, auf jeden Fall.
Und es gibt ja noch ein paar andere schöne Geschichten und Schauplätze. Also ich meine, wir erleben, glaube ich, das Debüt von Mathieu van der Poel, der wird da auch ein bisschen bei natürlich, den Tagessegen ein paar Sachen durcheinander bringen wahrscheinlich, ein bisschen Attacke.
Ja. Also es wäre ja auch komisch, wenn die erste Etappe jetzt nicht zwischen Van Aert, Van der Poel und Alaphilippe ausgekegelt würde. Ja, also dass die drei ein Auge auf das gelbe Trikot am ersten Tag geworfen haben, ist ja keine neue Nachricht. Ne?
Nee, das ist kein Hokuspokus irgendwo. Einer von den drei Namen oder alle drei werden da irgendwo mit um den Tagessieg spielen oder sprechen, fahren, wie man möchte und deswegen, gleich die erste Etappe, die wird so unheimlich spannend schon sein. Und natürlich hoffe ich für Team Jumbo Visma, dass dann im Wout van Aert das erste gelbe Trikot holen kann. Und aber ganz wichtig, dass es am Ende ein Schwarz-Gelber in Paris trägt. Das wäre toll.
Ja, dann wünschen wir euch alles Gute für die Tour und dir natürlich viel Spaß und berufliche Erfüllung in deinem Job logischerweise. Bitte keine Züchtigungen an den Jungs, weil das Internet ausgefallen ist. Ich verstehe das hundertprozentig. Ja, das könnte bei mir mit meinen Mädels jederzeit auch passieren, ja, dass da irgendwas viel wichtiger ist als das, was wir hier gerade machen.
Genau, alles gut. Jawohl, alles gut. Ich habe mich auch wieder erholt.
Ja, und ganz herzlichen Dank für die Zeit, Robert, vor allen Dingen für die ganz spannenden Einblicke in das Radsportgeschehen. Okay, liebe Gemeinde, nächste Woche oder in der übernächsten Woche hören wir dann mehr vom Teufelslappen. Herzlichen Dank nochmal an Robert Wagner, sportlicher Leiter des Development Teams nach Belgien ins Dreiländereck.